Nachwort. In meinem sicheren Heim in Kanada wollte ich zunächst nur Ruhe haben. Ich brauchte einfach etwas Zeit, um über meine nächsten Schritte nachzudenken. Vielleicht würde ich mich ganz zur Ruhe setzen oder einen anderen Beruf ergreifen und eines Tages meine Geschichte zu Papier bringen. Doch erst einmal kam es anders. Nach meiner Rückkehr ging zu Hause alles schief. Wieder einmal war ich zu lange fort gewesen. Zwischen mir und Natalie gab es keine Verbindung mehr. Wir stritten uns nicht und wurden auch nicht wütend. Es herrschte nur kalte Stille. Meine Unfähigkeit, Gefühle zu zeigen, machte auf Dauer jede echte Beziehung unmöglich. Außerdem war ich körperlich und seelisch ausgebrannt. Statt aber an meiner Ehe zu arbeiten, stieg ich nach etwa einem Monat in St. John wieder in mein Auto und fuhr Richtung Westen. Angeblich wollte ich meinen Sohn besuchen, der in Ottawa einen Ferienjob hatte, aber in Wirklichkeit tat ich, was ich immer tat. Ich floh vor den Problemen zu Hause. Kurz nach meiner Ankunft begann ich, alte Kontakte in der Region Ottawa-Hull aufzufrischen. Ich meldete mich bei einigen Familienmitgliedern, weil ich mich dazu verpflichtet fühlte, aber auch bei einigen Kriminellen, die ich auf Empfehlung Levesques in Erwartung künftiger Aufträge besuchte. Doch bis auf ein paar stümperhafte Ermittlungen, bei denen ich der Polizei für ein paar Monate zuarbeitete, die aber weder zu Festnahmen noch zu Anklagen führten, gab es keine Aufträge. Das Verhältnis zu meinen Schwestern verschlechterte sich mehr und mehr und am Ende verband mich mit meiner Heimatstadt nichts mehr. Ich ging und habe seither nicht mehr in der Region Ottawa-Hull gewohnt und sie auch nie wieder besucht. Ich kehrte daraufhin nach St. John zurück, wo Natalie und ich einen letzten, vergeblichen Versuch starteten, um unsere Ehe zu retten. Als ich nach ein paar Wochen wieder ging, wusste ich, dass es für immer war. Diesmal fuhr ich einfach weiter nach Westen an Ottawa vorbei, denn ich wollte unbedingt in eine neue Umgebung, um so vielleicht auch mein Innenleben verändern zu können. Plötzlich war es wieder wichtig, Geld für mich zu verdienen, denn ich hatte das Haus, unsere Ersparnisse und fast alles andere Natalie überlassen. Schließlich landete ich in Calgary, wo Levesque mir einen dreimonatigen Job vermittelte, bei dem es um drei korrupte Polizisten ging. Wäre ich bei klarem Verstand und nicht so gut wie pleite gewesen, hätte ich diesen Auftrag wohl niemals angenommen, denn bei solch einem Job konnte man nur verlieren, denn alle hofften, dass man scheiterte. Aber ich brauchte nicht nur dringend das Geld, sondern war auch irgendwie verwirrt und verzweifelt. Meine zweite Ehe war zerbrochen, mein Sohn studierte inzwischen in Europa und meine letzten beiden Aufträge als verdeckter Ermittler hatten nicht gerade glücklich geendet. Das reichte mir. Nach Calgary konnte ich mich nicht mehr für verdeckte Ermittlungen begeistern. Ich trieb mich daher wieder herum und landete schließlich erneut in meiner zweiten Heimat Vancouver, wo ich ein paar Monate blieb. Dort informierten mich George Cousins und Levesque darüber, dass meine Arbeit in San Diego letztlich doch zu etwas geführt hatte. Offenbar hatten die Jungs von der Operation Five Star die von mir gesammelten Beweise genutzt, um Dutzende von Abhörgenehmigungen zu erwirken, und nachdem sie die Dago Hells Angels fast ein Jahr lang belauscht hatten, schlugen sie hart zu. Sie durchsuchten das Clubhaus und die Wohnungen, beschlagnahmten Waffen und Drogen und klagten die meisten Mitglieder der Gang wegen Drogenhandels, Verabredung zum Mord an den Mongols und Bildung einer kriminellen Vereinigung an. Nicht lange nach den Festnahmen gewann die Operation Five Star auf einer internationalen Konferenz über Bikerkriminalität einen Preis. In seiner Dankesrede legte Pat Ryan Wert auf die Feststellung, dass der Erfolg allein den Polizisten zu verdanken sei. Man habe zwar am Anfang der Ermittlungen versucht, einen zivilen Agenten einzuschalten, das habe sich jedoch als Fehler erwiesen. Diese Aussage war letztlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, sodass ich beschloss, das Spiel zu beenden, das ich ein Vierteljahrhundert lang mit einigen Unterbrechungen gespielt hatte. Das Leben eines verdeckten Ermittlers ist schon schwer genug, wenn man weiß, auf wen man sich verlassen kann. Aber wenn man nicht weiß, ob die Polizei hinter einem steht und was ihre wahren Ziele sind, gibt es wirklich bessere Wege, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Vielen Menschen fällt es schwer, sich an den Ruhestand zu gewöhnen. Selbst wenn man als Abschiedsgeschenk eine goldene Uhr, ein Festessen oder eine Kreuzfahrt in der Karibik bekommt, wovon ich natürlich nur träumen konnte. Ach, ist es einfach deprimierend, nicht mehr gebraucht zu werden. Für mich war es schwer, neue Aufträge abzulehnen und dann zu erleben, dass die Anrufe allmählich ausblieben, als Levesque und andere Polizisten, mit denen ich zusammengearbeitet hatte, in Pension gingen. Aber es gab auch eine neue Herausforderung, die typisch für meinen Beruf ist und in vieler Hinsicht alle anderen Dinge nebensächlich erscheinen lässt. Ich musste herausfinden, wer ich wirklich war. Eine Zeit lang dachte ich, dass ich mein wahres Ich von all den Rollen, die ich gespielt hatte, unterschied. Es musste einfach anders sein und war sicherlich tief in meinem Innern verborgen. Wenn ich nur tief genug grub und schabte und all das Geröll beseitigte, das ich im Laufe der vergangenen 25 Jahre angesammelt hatte, würde ich darauf stoßen. Doch ich wurde eines Besseren belehrt. Mein Kopf ist wie ein Friedhof für all die Typen, die ich verkörpert habe. Ich bin weder dieser noch jener, sondern ein bisschen von jedem. Weil ich jahrelang ein anderer gewesen bin, kann ich in gewissem Sinne nie wirklich ich sein. Da ich jetzt im Ruhestand bin, bedeutet nicht, dass die Männer, mit denen ich mich anfreunden musste, nur um sie später zu verraten, mir verziehen haben. Die Gefahr ist nicht mit den Gehaltschecks verschwunden. Es sind immer noch Kopfgelder auf mich ausgesetzt und es besteht ständig das Risiko einer zufälligen Begegnung, die mein Leben ins Chaos stürzen oder es sogar beenden könnte. Da ich in ganz Kanada und in vielen Gegenden der USA gearbeitet habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies passieren könnte, nicht so klein, wie es mir lieb wäre. Vielleicht werden Sie mich eines Tages erwischen, aber heute noch nicht. Heute freue ich mich wie an allen anderen Tagen an dem, was ich habe. Mein Verhältnis zu meinen Kindern und meinen Ex-Frauen ist gut. Hinter vielen Verbrechern, die ich ins Gefängnis gebracht habe, war die Polizei schon lange her und sie haben nichts anderes verdient, als sehr lange Zeit in einer kleinen Zelle zu verbringen. Vieles, was ich getan habe, vor allem in Vietnam, war fragwürdig oder schlicht falsch. Aber ich habe auch ein wenig Gutes getan. Sie hörten Mr. Undercover von Alex Kane. Nach dem gleichnamigen Buch erschienen im Riva Verlag. Gelesen von Matthias Christian Rehl.